Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt von Pastor Axel Schlüter vom 3. Januar. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten.
Diese Haftzettel-Notizblöcke kennt ihr bestimmt. Ich weiß nicht, wer sie nutzt. Man nimmt sie ja, um schnell mal was sich zu merken oder auf einen Einkaufszettel zu schreiben. Sie kleben überall. Aber sie kleben nicht so richtig. Man kann sie schnell wieder wegmachen. Und wer das reichlich nutzt, dann irgendwann kleben überall diese Zettel. Und man versucht sich auf die Weise etwas zu merken, muss den und den noch anrufen oder schnell noch ein Geschenk einpacken oder was immer in den letzten Tagen da drauf gestanden hat. Manche sagen, man kann diese Zettel auch gut nutzen, um zum Beispiel Bibelverse auswendig zu lernen. Wer das mal machen will, dann schreibt man sich seinen Bibelvers auf so einen Zettel und klebt ihn sich irgendwo hin, wo man ihn immer wieder sieht. Und dann wird man erinnert und kann ihn sich nochmal auswendig lernen. Das ist sicherlich eine sehr gute Idee. Manche lernen auf die Weise auch Sprachen, dass sie sich die Vokabeln überall hinkleben und dann auf die Weise versuchen, sich die Vokabeln zu merken, was in ihrer Sprache, was sie gerade lernen wollen, was das dann heißen soll, dass man es eben nicht vergisst. Bei diesem System mit den Haftzetteln gibt es nur ein großes Problem. Und das Problem ist unser Gehirn. Unser Gehirn ist nämlich so aufgebaut, dass es sehr rational arbeitet, also sich nicht zu viel Arbeit macht. Das heißt, was es einmal gesehen hat, das merkt es sich und beim zweiten oder dritten Mal sieht es das dann schon gar nicht mehr. Du kannst das mal ausprobieren. Nachher, nach dem Gottesdienst, gehst du mal zu deinem Kühlschrank oder zu eurem Pinboard, was ihr irgendwo hängen habt, und schaut mal, was da alles für Zettel dranhängen. Und dann wirst du mit Erstaunen feststellen, ich gehe hier jeden Tag dran vorbei, ich öffne den Kühlschrank jeden Tag zigmal, aber dass dieser Zettel da hängt, das ist mir schon lange nicht mehr aufgefallen. Die Gehirnforscher rätseln noch, ob unser Gehirn das aufnimmt, was es sieht und sich das dann sozusagen merkt, oder ob es andersrum ist, das, was es sich irgendwann mal gemerkt hat, sieht es auch immer wieder und macht sich gar nicht mehr die Mühe, richtig hinzuschauen. Deswegen sieht man manche Sachen auch gar nicht. So ein Haftzettel, so etwas Ähnliches, ist unsere Jahreslosung vom letzten Jahr, also die Jahreslosung 2020. Hier im Gemeindesaal nach wie vor hängt dieses Bild dazu von Eberhard Münch, diese Grafik. Und wir haben sie uns noch gar nicht so richtig angesehen, ist mir aufgefallen, aber vor einem Jahr ging es immer wieder um diese Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gab es Predigten dazu? Und irgendwann merkt man es gar nicht mehr. Irgendwann sieht man sie gar nicht mehr so richtig. Wir wollen sie uns heute Morgen nochmal anschauen und dann darüber auch etwas Rückblick halten. Schauen wir uns dieses Bild überhaupt erstmal genauer an. Ich lasse es mal einen Moment stehen, sodass du es auf dich wirken lassen kannst. Und normalerweise würden wir das ja jetzt hier so machen mit Zurufen, wenn wir hier zusammen wären, dass ich fragen würde, was siehst du denn, welche Gedanken kommen dir dazu? Da das im Moment nicht geht, will ich das mal für uns versuchen. Dieses Bild hat so eine Grundlage, eine dunkelbraun gemalte Unterfläche. Dunkel steht ja immer eher für Mühe. Vielleicht steht das hier für Erde, vielleicht für Arbeit, die Erde, die Welt, in der wir leben. Das deutet sich ein bisschen dadurch an, dass er hier noch so einen blauen Himmel dazu gemalt hat. Es sieht so ein bisschen danach aus, die Welt, in der wir leben, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Es ist aber nicht neutral, dass wir sagen können, da leben wir nun, die Welt ist Erde und Himmel, sondern wenn wir nach oben schauen in die Ecken, dann merkt man, diese Welt, in der wir leben, ist auch Mühe. Sie ist sogar Bedrohung. Oben links ist es schwarz gemalt. Schwarz ist immer das Zeichen für Tod. Unser Leben ist immer vom Tod bedroht, nicht nur in solchen Zeiten, in denen wir im Moment sind, sondern das ist immer das, mit dem wir uns Menschen auseinandersetzen müssten. Und rechts oben findet sich die lilane Farbe, die steht für Leiden. Also unser Leben ist immer umfangen von Tod und von Leiden. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und mittendrin in diesem Dunkelbraun und dem Leben, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, da strahlen schon diese hellen Streifen auf. Die sind noch nicht so stark, dass sie das Ganze überstrahlen, aber sie sind schon vorhanden. Wie so eine Leiter vielleicht da links oder so ein Netz, so ein bisschen wie ein Netz rechts angedeutet. Also mitten in diesem Leben, in dem wir unterwegs sind, da strahlt schon etwas auf, nämlich von dem, was in der Mitte da ganz hell leuchtet. Jetzt könnte man davon sprechen, ein Lichtlein am Ende des Tunnels oder irgendwo kommt ein Lichtlein her. Oder wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht fertig. Es gibt ja genug Sprüche, die in der Richtung gehen, dass er das so ganz sicher nicht meint, dass dieses Licht nur so eine Art Hoffnungsschimmer ist, der überall aufleuchtet, wird darin deutlich, dass er so ein Kreuz dort hineingeflochten hat, der Ebert Münch. Da ist schon ein Kreuz vorhanden. Man sieht es nicht ganz eindeutig. Es ist nicht so, dass es das Bild dominiert, aber man merkt, Jesus Christus ist dieses Licht, was schon in allem als Hintergrund dabei ist, was alles durchleuchtet und dann eben diese Wirklichkeit Gottes schon in unser Leben hineinbringt. So zumindest, das waren meine Gedanken, die ich so hatte, als ich mir das Bild genauer angesehen habe. Ich habe also nichts dazu gefunden, irgendwie eine Interpretation, aber vielleicht siehst du noch ganz andere Sachen, die ich hier übersehen habe, die noch viel wichtiger wären. Und dieses Bild, also dass wir in der Auseinandersetzung sind in dieser Welt und dass Gottes Wirklichkeit hineinstrahlt oder sogar überstrahlt, hat er dann genommen, um damit den Jahresvers vom letzten Jahr zu interpretieren. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Jahresvers ist aus Markus 9. Und der ganze Bericht, aus dem das ist Markus 9, 14 bis 29. Anfang des letzten Jahres, vor fast genau einem Jahr, habe ich darüber schon eine Predigt gehalten. Wer sie nochmal nachhören möchte, da sind wir den Text etwas genauer durchgegangen. Das machen wir heute nicht, aber ich will ihn uns trotzdem zunächst lesen, dass wir so wissen, worum es geht. Jesus kam mit den drei Jüngern, damit sind gemeint Petrus, Jakobus und Johannes, zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie, also die restlichen Jünger, versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn und er fragte sie, worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid denn ihr für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor den Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt dir, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete ihnen, solche Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Das ist eine sehr, sehr vielschichtige Geschichte, ein Bericht von dem, was Jesus getan hat. Vor kurzem hatten wir das in unserem Hauskreis und haben gemerkt, da kann man mehr als einen Abend darüber reden. Ich will das auch gar nicht im Detail heute machen. Es geht um eine Jüngerbelehrung. Das heißt, diese ganze Geschichte macht deutlich, wie das mit uns ist, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sind. Wie ist das mit uns und dem Glauben? Die erste zentrale Stelle, auf die es zunächst hinausläuft, sind diese Verse 22 bis 24, wo der Vater zu Jesus kommt und seine Not ihm bringt. Habt doch Erbarmen mit uns. Das ist seine Not, sein Kind, was dort so gequält wird, soll doch jetzt hier gerettet werden, soll doch jetzt geheilt, befreit werden. Und dann sagt Jesus diesen Satz, der so ganz einfach ist, über den man gar nicht lange nachdenken muss, was das jetzt bedeuten soll. Wer glaubt, kann alles. Also kürzer kann man es gar nicht sagen. Wer glaubt, kann alles. Und Jesus sagt so etwas öfter mal. Das ist jetzt nicht nur so ein Vers, der irgendwo mal einmal vorkommt, sondern so etwas in der Richtung sagt Jesus immer wieder. Glaube kann alles. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du den so hörst, ob du sagst, ach, das ist ja wunderbar, schön, dass ich das jetzt wieder höre, das ist das, was ich jeden Tag erlebe, gut, dass das mal so zusammengefasst ist. Ich vermute, den meisten von uns, jedenfalls mir, geht es so wie diesem Vater, der darauf reagiert. Ich glaube, ja, das tue ich, aber hilf meinem Unglauben. Das ist sozusagen, der Vater wird hier sozusagen zu unserem Sprachrohr. Er ruft das Jesus zu, was wir auch sofort rufen, wenn wir das so hören. Wer glaubt, kann alles. Sagen wir, ja, ich will das gerne glauben, aber ich merke doch, da ist ganz viel anderes in meiner Reaktion darauf. Anstatt das fröhlich zu sagen, so ist es, geht es mir eher, dass mich da Zweifel packen. Wie geht das? Wie geht Glauben inmitten dieser Welt, in der wir leben, so wie wir das gerade ja von dem Ebert Münch vorgemalt bekommen haben, mit der wir uns auseinandersetzen müssen? Wie geht da Glauben inmitten dieser Welt und inmitten von Anfechtungen und Zweifeln, die da sind und die zum Glauben eben auch dazugehören, die man nur leugnen kann, aber nicht, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Wie geht Glauben inmitten dieser Welt? Jesus sagt das so einfach, wer glaubt, kann alles. Und unser Ruf ist wie bei dem Vater, ich komme damit nicht klar. Unser Problem dabei ist, wenn wir das hören, jedenfalls geht mir das wieder so, vielleicht geht es dir anders, wenn ich hier höre, der Glaube ist die Voraussetzung dafür, dass etwas geschieht, wie kann dann der Glaube groß genug sein? Oder anders gesagt, wenn der Glaube etwas bezwecken soll, nämlich hier in diesem Fall die Heilung von diesem Jungen, die sozusagen als Stellvertreter steht für alles, was Glaube bewirken soll, dann erscheint er mir doch wie so eine geistliche Leistung, wo ich mir sagen muss, da muss ich jetzt aber auch richtig viel glauben. Und wie geht denn das? Wie kann ich das denn machen? Der Glaube, habe ich jetzt hier mal extra geschrieben. Der Glaube, das hört sich an wie so ein Paket, was man haben kann. Kann man einen kleinen oder einen großen Glauben haben oder einen ganz großen. Und wenn er ganz groß ist, dann vielleicht das, was Jesus hier gesagt hat. Ich habe mich gefragt, gibt es einen Unterschied zwischen der Glaube, wie so ein Paket, oder zu glauben oder glaubend sein. Das ist jetzt fast schon schlechtes Deutsch, aber glauben, zu glauben als Tätigkeit. Das eine ist statisch. Da kann man antworten mit bestimmten Regeln oder mit bestimmten Gesetzen oder mit Dingen, die den Glauben ausmachen. Vielleicht einem Glaubensbekenntnis. Ne, mein Bekenntnis ist dies und jenes. Oder wer viel Glaube hat, der muss das und das tun oder lassen. Das ist so statisch, als hätte man Glauben wie so, ja, wie ein Paket, wie ein Besitz. Zu glauben oder glaubend sein drückt eine Haltung aus. Eine Bewegung aus, drückt etwas von Beziehung aus, auf dem Weg sein oder auch eine Handlung. Jesus sagt hier ja nicht, wenn du ganz großen Glauben hast oder festhältst oder anreicherst oder so, sondern wer glaubt, kann alles. Und der Vater antwortet auch mit dieser Tätigkeit, ich glaube. Wenn man es ganz wörtlich übersetzt, möglichst wörtlich ins Deutsche, was Jesus sagt, ist, alles ist möglich dem Glaubenden. Das sind so Ausdrücke, die es im Deutschen nicht so richtig gibt, was aber eine Haltung, einen Verlauf zum Ausdruck bringt. Moderne Übersetzungen, interessanterweise, nehmen das auf und übersetzen, wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Darum geht es nämlich. Es geht darum, Gott zu vertrauen. Das ist etwas Aktives, das ist eine Haltung, eine Tätigkeit, etwas, auf das man sich einlässt, wo man mit Gott unterwegs ist. Wo man nicht sagen kann, Glaube, viel Glaube, kleiner Glaube, großer Glaube ist daran festmachen, sondern es geht um die Beziehung zu Gott. Und damit ist das Glaubenswagnis ein Vertrauenswagnis. Wer also viel Glaube wagt, der wagt gleichzeitig viel Vertrauen. Und weil uns das oft so schwerfällt, uns darauf einzulassen oder das wahrzuhaben, wir lieber so einen Glauben haben, den man berechnen kann, wer das Richtige oder das Falsche glaubt oder die richtige Haltung hat. Wenn wir anschauen, was Jesus uns hier als Linie gibt, wodurch sich der Glaube auszeichnet, dann überrascht uns das vielleicht. Er wird ja gefragt am Ende von seinen Jüngern, warum konnten wir das nicht? Also diese Glaubenstat vollbringen. Hier geht es jetzt nicht so sehr um die Befreiung da von den Dämonen oder er könnte auch Heilung sein, könnte auch was ganz anderes sein. Es geht hier darum, warum können wir das nicht, was du jetzt hier konntest? Wieso? Wo ist der Schlüssel? Fragen sie ihn. Und dann antwortet Jesus hier ganz einfach, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Also diese Glaubenstat kann man nur in einer Haltung des Gebetes vollbringen. Nur steht hier durch das Gebet. Und vielleicht kommt dir das auch vor, wie nur beten. Das soll alles sein? Nur beten? Das klingt doch irgendwie so wenig nach, dass man was tut. So wenig danach, dass man irgendwie einen Anteil hat. Nur durch beten? Offensichtlich geht nicht nur uns das so, dass wir gleich denken, das ist mir aber nicht sehr konkret. Da fehlt mir aber irgendwie so das Richtige. Das ging den frühen Abschreibern dieses Textes auch so, vielleicht hast du das im Ohr, dass es an manchen Übersetzungen, zumindest in alten deutschen Übersetzungen, hieß, dass solche bösen Geister können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Man kann das heute nachvollziehen, dass irgendwann im Laufe des 2. Jahrhunderts dieses und Fasten da eingefügt wurde. Und das spiegelt so ein bisschen diese Haltung, dass schon diese Abschreiber oder vielleicht die Gemeinden, die das gelesen haben, das Gefühl hatten, nur beten, das kann doch nicht alles sein. Man muss doch irgendwie auch noch was beitragen. Man muss doch auch noch was tun. Und dann wurde eben das Fasten dazu geschrieben, weil es also sehr auch in Mode gekommen ist in der Zwischenzeit. Weil wer fastet, der hat dann doch irgendwie noch mal einen Anteil. Der strengt sich noch mal richtig an. Der macht Gott richtig deutlich, dass er es jetzt hier ernst meint. Dass ich jetzt aber auch so ganz doll überzeugt bin und bete. Aber nein, Jesus sagt nur durch das Gebet, nicht mehr und nicht weniger. Glaube ist keine Leistung, die wir erbringen müssten oder die wir überhaupt erbringen könnten. Also wenn es hier heißt, nur durch Glauben oder dem Glaubenden ist alles möglich, dann heißt das nicht, dass wir eine Leistung bringen müssen zu glauben. Und besonders viel Glaube, dann wird auch besonders viel passieren, sondern Glauben bedeutet, sich mit allem Jesus anzuvertrauen. Und gerade auch in diesem Zusammenhang, so schön von diesem Vater gesagt, auch mit dem Unglauben sich Jesus anzuvertrauen. Mit dem, was in meinem Herzen los ist, an Widersprüchlichkeiten, an Zweifeln, an Anfechtungen. Glaube bedeutet, mit allem damit zu Jesus zu kommen, so wie der Vater das hier gemacht hat. Ich glaube, ich wende mich dir zu, ich vertraue dich mir an mit allem, was mein Leben ausmacht und gleichzeitig nehme ich wahr, da ist Unglaube, da ist Zweifel, da ist alles Mögliche. Und der Glaube, der etwas bewirkt, in Anführungszeichen, der zeigt sich gerade im Beten, wo wir unser Handeln in Gottes Hände abgeben, wo wir das, was wir jetzt so einbringen können, an Gott abgeben und sagen, du bist der, der handelt und der tut. Ich stelle mich zur Verfügung, ich bin mit dir unterwegs, ich vertraue mich dir an, aber du bist derjenige, der jetzt hier heilt, erneuert, Dinge verändert. Ich würde es oder könnte es so zusammenfassen, Glaubende beten vertrauensvoll. Das ist jetzt so ein bisschen im Kreis formuliert. Wer glaubt, der betet vertrauensvoll. Und nun gibt es diesen alten Spruch von der Kirche oder von benediktinischen Rede, glaube ich, ora et labora, den kennen wir alle, also beten und arbeiten. Aber diese Reihenfolge ist wichtig. Wer betet, der handelt natürlich mit. Es ist nicht der Aufruf zur Passivität, der hier dahinter steckt. Aber es geht darum, sich mit allem Gott anzuvertrauen und von ihm abhängig zu machen, in dem, was er tut, was er tun möchte. Und damit dieser Versuchung zu widerstehen, Gott in unsere Hand bekommen zu wollen. Wer also irgendwelche Regeln aufstellen möchte, wie ein großer Glaube aussieht, damit auch viel passiert, der versucht immer auch Gott irgendwie einzufangen, dass Gott doch jetzt so und so handeln muss, weil wir doch entsprechend glauben. Nein, Glaubende beten vertrauensvoll und sind dann in diesem Vertrauen mit Gott unterwegs. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind heute im Übergang, in also einem Übergangsgottesdienst zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Am nächsten Sonntag wollen wir stärker den Blick auf dieses neue Jahr werfen. Aber ich möchte heute noch mal so einen kleinen Rückblick wagen. Für uns als Gemeinde. Wir haben ja viel erlebt in diesem, ich sage jetzt in diesem Jahr, auch wenn wir schon im neuen Jahr sind, wir haben viel erlebt in diesem Jahr. Und wir haben für mich so eine Veranschaulichung erlebt von diesem Jahresvers. Auch wenn wir es überhaupt nicht im Blick hatten zu Beginn, also vor einem Jahr, als wir uns über diesen Vers besonders viele Gedanken gemacht haben. Wir haben gelernt, wie wir Jesus als dem Herrn seiner Gemeinde vertrauen können, dass er handelt dort, wo wir nicht handeln können. Wir können staunen über das Timing Gottes. Wir hatten relativ zu Anfang, am Ende Januar, hatten wir so eine klärende Gemeindestunde, in der sich ganz viel für das neue Jahr sortiert hat. Im Nachhinein habe ich mir deutlich gemacht, was wäre gewesen, wenn wir diese Gemeindestunde nicht mehr vor dem Lockdown gehabt hätten. Es hätte uns das, was uns damals beschäftigt hat, das ganze Jahr über begleitet. Und so waren die Dinge erstmal geklärt. Und wir wollten neu durchstarten. Und dann kam der erste Lockdown und wir wurden zu einer Pause gezwungen, zur Untätigkeit verdammt sozusagen durch diese Situation und hatten die Möglichkeit, uns da ganz neu zu sammeln. Wir haben eine neue Gemeindeleitung gewählt in diesem Lockdown, eine reine Briefwahl, auch eine Neuigkeit. Und es gab eine sehr eindeutige Berufung für die neue Gemeindeleitung. Alle, die dort gewählt wurden, hätten nach unserer Gemeindeordnung auch Älteste werden können, weil sie eine so große Zustimmung bekommen haben. Und seitdem arbeiten wir in der Gemeindeleitung mit viel Vertrauen und viel Gemeinschaft untereinander. Trotz oder gerade wegen dieser Corona-Situation mussten wir neue Wege für die Gemeinschaft finden, bis heute. Und manche haben sich dadurch auch an die digitalen Kontaktmöglichkeiten herangewagt. Andere, die vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wären, noch ein Tablet in die Hand zu nehmen oder sich vor einen Computer zu setzen, haben es gewagt und können mittlerweile recht gelassen YouTube aufrufen oder in Videokonferenzen teilnehmen. Das ist ein echter Gewinn. Das, was wir gerade erleben, dass ihr mich jetzt hier hören könnt und ich euch nicht sehen kann, das wäre sonst wahrscheinlich überhaupt nicht so gewesen. Also das hat uns herausgefordert und wir haben diese Herausforderung angenommen. Ab dem 10. Mai konnten wir wieder Gottesdienste feiern und haben das mit viel Einsatz gestaltet. Und ich bin da dankbar, dass wir neue Geschwister haben, die sich in die Leitung begeben, Musik machen, Fürbitte, Technik, Begrüßung, Büchertisch, Deko, alles Mögliche. Und ich könnte noch andere Sachen aufzählen. Leider ohne Gemeindecafé, ohne Mittagessen. Das fehlt uns, aber das geht im Moment nicht. Da haben sich neue Dinge ergeben. Besonders dankbar sind wir für den Kindergottesdienst, dass da Geschwister sich engagieren. Im Moment versuchen sie es mit einem Zoom-Video-Treffen, sich auch als Kindergottesdienst zu treffen. Geschwister, die mit viel Engagement für die Kindergottesdienst da sind oder für Kids und Teens extra Veranstaltungen gemacht haben. Auch da ist viel in Bewegung gekommen. Das Gemeindehaus wurde bis in den hintersten Winkel durchsortiert. Manche haben so wirklich jede Ecke mal aufgemacht und nachgeschaut, was ist denn da alles so drin. Und es wurde viel gefunden und es wurde viel sortiert und auch viel weggeworfen. Und der Gemeindegarten hat ein neues Aussehen bekommen. Er ist einladend geworden vor dem Haus, sodass unser Haus nicht mehr so ganz zu aussieht, sondern freundlich. Und da haben sich etliche sehr engagiert. Picknick im Gemeindegarten war über den Sommer einmal mehr ein verbindendes Gemeinschaftselement. Das hat uns über den Sommer begleitet, dass wir wenigstens einmal in der Woche zusammenkommen konnten an der frischen Luft. Und wir waren dankbar, dass wirklich an jedem Mittwoch das möglich war, weil das Wetter so gut gewesen ist und wir da immer mitmachen konnten. Etwas, was man nicht so sieht, was aber eine Wirklichkeit unserer Gemeinde ist, dass ganz viel telefoniert wird, dass viele Briefe verschickt werden, dass viele Karten verschickt werden und auch Besuche gemacht werden, soweit das in diesen Tagen überhaupt möglich ist. Und es wird viel füreinander gebetet. Das ist etwas, was man so nicht sieht, was aber so die Grundmelodie unserer Gemeinde ausmacht. Das, wie wir miteinander unterwegs sind, dass wir aufeinander Acht haben, auch auf die, die sonst vielleicht wegen des Alters oder ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr so am Gemeindeleben teilnehmen können. Unsere neue Hausmeisterfamilie hat sich gut eingelebt und ist auch mitten in der Gemeinde angekommen, auch wenn durch diese aktuelle Situation das noch viel intensiver sein könnte. Aber auch da sind etliche, die sich da engagiert haben, damit das möglich ist. Und ich könnte jetzt noch ganz viel aufzählen, wahrscheinlich. Und leider habe ich sicher das übersehen, was für dich persönlich das Wichtigste war, wenn du an dieses Jahr denkst und an unsere Gemeinde. Ich will doch keinen Anspruch hier auf Vollständigkeit erheben. Es war vieles, was wir erlebt haben. Und ich möchte an dieser Stelle stellvertretend für uns allen danken, die sich mit viel Leidenschaft und ja, Engagement eingebracht haben in unserer Gemeinde, die das ermöglichen. Wir leben von uns, die wir uns einbringen, die wir ehrenamtlich an vielen Stellen ganz viel und wichtige Dinge tun. Ohne euch würde sich das nicht weiterentwickeln. Da würden wir auf der Stelle treten und es gäbe nur so ein ganz schmales Gerüst an Notwendigen. Da ist viel in Bewegung. Doch über allem gilt der Dank unserem Herrn Jesus Christus, der Herr der Gemeinde ist, der uns durch dieses Jahr begleitet hat. Und dieses Jahr ist eine Lehre für uns, dass Vertrauen sich lohnt. Äußerlich gesehen ist das, was ich gerade aufgezählt habe, vielleicht gar nicht so viel. Wenn man es mit anderen Gemeinden vergleicht, was die alles losmachen und was da los ist, da ist es vielleicht gar nicht so viel. Aber Jesus hat aus dem, was wir eingebracht haben, im Glauben und oft genug auch im Unglauben, im Zweifel oder mit Anfechtung, er hat das geprägt und daraus Gutes und Neues gemacht. Unser Glaube und unser Unglaube werden von Jesus selbst getragen. Und das ist eine Lehre, die in diesem Jahr, in dem letzten Jahr gesteckt hat und drin steckt. Er trägt uns durch diese Zeit. Und mit dieser Zuversicht können wir dann auch in das neue Jahr gehen miteinander und erwarten, dass Jesus uns nicht nur weiter begleitet, sondern dass er das Neue, das angefangen hat, auch weiter prägt und gestaltet. Und da ist sicher noch manches, da ist noch Luft nach oben von dem, was sich so bewegen kann und in sich entwickeln kann. Und da bin ich sehr dankbar dafür und aber auch sehr zuversichtlich, dass das weitergeht, dass Jesus unseren Glauben und auch unseren Unglauben trägt und wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Wir müssen keine Leistung bringen. Wir müssen uns nicht mit irgendwelchen sonst was Gemeinden vergleichen, aber wir können uns herausfordern lassen, im Vertrauen auf Jesus gute Schritte zu gehen. Gott segne uns darin. Amen.